Und ich habe mich nicht so ganz leicht getan, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich denke, es ist ein sehr wichtiges Thema. Es geht um diese Frage, Kinder, ein willkommenes Geschenk. Da schreibt eine Frau, ich hätte gerne ein zweites Kind, aber kann ich das in unserer grausamen Zeit noch verantworten? Wenn ich sehe, wie Kinder in unserer Zeit misshandelt und umgebracht werden, habe ich Angst, noch eins in die Welt zu setzen. Da schlägt ein Vater seine 9-jährige Tochter mit dem Besenstiel, weil er seine geschiedene Frau treffen möchte. Das Kind muss dafür herhalten. Ein Amokläufer bringt 16 Kinder in einer Grundschule in Schottland um. Er hinterlässt Trauer, Wut und unendliches Leid. Er entzieht sich dann durch Selbstmord der Verantwortung von den Menschen. Da wird mitten in Deutschland dein Kind zu Tode geprügelt, im Mülleimer entsorgt. Die Eltern täuschen eine Entführung vor und heucheln Trauer und Leid vor den laufenden Fernsehkameras und bitten Entführer, ihnen ihr geliebtes Kind doch freizugeben. Ein Vater sieht zu, wie eine Mutter ihr Baby erschlägt, weil sie damit nicht fertig wird. Er bringt eine Mutter vermutlich 9 neugeborene Babys um, weil sie sie nicht haben will. Der Prozess läuft gerade und man weiß noch gar nicht, was da noch alles bei rauskommt. Und da könnte man fortfahren, um aufzuzeigen, wie willkommen in vielen, vielen Häusern und Familien Kinder heute sind. Aber es würde den Abend sprengen, wenn man das so machen würde. Was mich erschüttert, ist dieses, wir nehmen diese Dinge zur Kenntnis und haken sie ab. Und damit ist die Sache meistens erledigt. Und man fragt sich zu Recht, sind denn wirklich Kinder heute noch erwünscht? Sind sie ein willkommenes Geschenk? Wenn wir die Statistik ausschauen, mein Vorredner hat da schon gleich mal ein bisschen darauf hingewiesen, ja, dann wird einem klar, das ist eben nicht so. Die deutsche Durchschnittsfamilie hat heute 1 1/3 Kind. Ich weiß nicht, wie die rumlaufen, welches Drittel da ist, habe keine Ahnung, ja. Aber man hat festgestellt, Deutschland steht von 195 erfassten Ländern weltweit mit der Geburtenrate an 193. Stelle. Die Deutschen sterben aus. Und wenn wir so weitermachen, werden wir bald Türkisch lernen müssen. Oder sonst irgendetwas, weil das die zweite Amtssprache wird wahrscheinlich. Nicht? Aber es ist schon seit vielen Jahren so. Ich meine, ich bin ja nun auch Vater. Ich bin also schon weit über dem Durchschnitt. Ich habe 3 Kinder, inzwischen 4 Enkelkinder. Ja, kaufst du eine elektrische Zahnbürste, ist immer für 4 Personen. Es gibt keine 5-Kopf-Familie mehr. Oder noch mehr. Ne? Eine Munddusche, 4 Personen. Im Kochbuch Rezepte meistens für 4 Personen. Nee? Und so könnte man fortfahren. Da bekommt eine Mutti ihr 3. Baby und die Hebamme sagt ihr nach der Geburt, jetzt sind sie auch asozial. Ja, das ist also die gängige Meinung scheinbar in der Bundesrepublik Deutschland. Großfamilien haben Seltenheitswert und wenn es die noch gibt, dann werden sie entweder belächelt oder mit Kopfschütteln bedacht. Wie kann man nur in der heutigen Zeit überhaupt noch Kinder in die Welt setzen? Wenn wir dann einmal hineinschauen, wie sich das so ein bisschen aufteilt, ja, habe ich vergessen euch zu zeigen, ja, es sind etwa 31% der deutschen Kinder, die als Einzelkinder aufwachsen. 31%. Mit einem Geschwisterchen sind es noch 45%. Und mit mehr als einem Geschwisterchen sind es nur noch etwa 17%. Wir merken also, da hat sich irgendetwas verschoben. Und jemand sagt, Kinder in die Welt zu setzen, ist heute ein Verbrechen. Ja, an wem denn? An der Gesellschaft oder an den Kindern? Das muss man sich dann natürlich fragen. Nun, was sagt uns die Bibel? Und ich denke, hier haben wir das beste Lehrbuch, das es überhaupt in dieser Welt gibt, für alle Bereiche unseres Lebens. Und die Bibel, sie zeigt uns im 127. Psalm etwas ganz Entscheidendes. Ich lese einmal hier ab Vers 3. Siehe, ein Erbteil Gottes sind Söhne oder Kinder. Eine Belohnung, die Leibesfrucht. Wie Pfeile in der Hand eines Helden, so sind die Söhne der Jugend. Glückselig der Mann, der mit ihnen seinen Köcher gefüllt hat. Sie werden nicht beschämt werden, wenn sie mit Feinden reden im Tode. Ich weiß, dass man die Maßstäbe der Bibel heute nicht mehr akzeptiert. Das spüren wir an allen Ecken und Enden. Das merken wir, egal wohin wir kommen. Und ich habe gemerkt, Kinder sind oftmals für viele Eltern oder solche oder Ehepaare ein Hindernis. Da ist eine sehr, sehr berühmte deutsche Filmschauspielerin. Sie opfert ihren Kindheitstraum, oder ihren Kindertraum ihrer Karriere und lässt zweimal abtreiben. Aber in ihren Rollen spielt sie die Mutter der Nation. Und keiner regt sich dagegen auf. Ja? Und ich habe mir gedacht, Mensch, wie verlogen, wie verbogen sind denn eigentlich heute die Maßstäbe? Wir hatten einmal ein Thema im Zelt und hatten dann das Weiße Kreuz mit eingeladen. Das Weiße Kreuz, das dann eben auch mit solchen Leuten arbeitet, die Probleme haben, die Kinder verloren haben oder abgetrieben haben oder sonst irgendetwas. Ja. Und ein Arzt war mit dabei, ein Frauenarzt, und der erzählte uns dann, da hatte er eine Frau behandelt, eine junge Frau, die verheiratet war, aber keine Kinder bekam. Und ihr größter Wunsch war es, ein Kind zu bekommen. Er hat sie über 3 Jahre behandelt mit Hormonen und allem möglichen Zeug. Und dann wurde sie endlich schwanger. Und sie kommt zu ihm und sie sagt, Herr Doktor, das Kind passt im Moment nicht in unsere Planung. Wir haben eine Weltreise gebucht. Bitte treiben Sie das Kind ab. Er hat gesagt, ich habe die Tür aufgemacht und habe geschrien, raus. Hat sie einfach rausgeschmissen. Was ist das nur für eine Welt? Was ist das für eine Welt? Ich habe den Eindruck, wir sind total auf dem Ego-Trip. Ja, da zählt nur noch das Ich. Nur noch das Ich. Ja, in der Schweiz hat man vor 3 Jahren, meine ich, so eine Volksbefragung gemacht. Und das war das Plakat, das man dann da aufgehängt hat oder aufgestellt hatte. Überdimensional große Plakate. Wir wollen selbst entscheiden. Wir wollen uns nicht von oben gängeln lassen, sondern wir wollen selbst entscheiden. Warum? Weil mein Bauch mir gehört. Und diese Diskussion haben wir in der Bundesrepublik Deutschland schon ein paar Jahre früher gehabt. Erinnern wir uns doch daran, Paragraph 218. Warum hört man da heute nichts mehr darüber? Als Herr Stoiber damals Kanzler werden wollte, habe ich ihm einen Brief geschrieben und habe ihn gefragt, was er denn, wenn er dann Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland sein würde, gegen die Abtreibung tun würde. Naja, er hat mir nicht selbst geantwortet, aber irgend so ein Staatssekretär, und ich musste also vom Gulli den Brief öffnen, weil so viel Schmalz daraus kam, aber nichts Greifbares. Absolut nichts Greifbares. Da war nichts, wo du sagen konntest, der Mann hat eine klare Linie. Entschuldigung, aber das ist eine schlimme Sache. Unser werter Herr Bundespräsident Horst Köhler, er hat in Tutzing vor der Evangelischen Akademie eine Rede gehalten, und einen Ausschnitt aus dieser Rede möchte ich uns heute Abend einfach hier vorlesen. Und er sagt hier unter anderem, ich möchte über das Glück sprechen, dass jeder einzelne neue Erdenbürger seinen Mitmenschen bringen kann. Jedes Kind ist ein Geschenk. Für mich und für viele Mitmenschen ein Geschenk Gottes. Wir müssen alles tun, um die Familien zu schützen und bei Fürsorge und Erziehung unterstützen. Das ist mit gutem Recht ein Auftrag unseres Grundgesetzes. Und da sagt er weiter, wir alle sind gefordert. Was können Staat, Gesellschaft, was kann jeder Einzelne dazu beitragen, dass der nach wie vor bei ganz vielen jungen Menschen bestehende Wunsch nach einer Familie Wirklichkeit wird? Kinder auf das Leben vorbereiten, partnerschaftliche Lebensentwürfe zu verwirklichen, das kann in ganz unterschiedlichen Strukturen gelingen. In der Ehe mit Kindern, in nicht-ehelichen und auch in gleichgeschlechtlichen Familien, im Patchwork oder Einelternfamilien. Nun, da kann man geteilter Meinung sein, da stehe ich mit Sicherheit nicht auf der Seite des Herrn Bundespräsidenten bei dem, was er zuletzt gesagt hat. Leitbild, so sagt er weiter, ist für mich nach wie vor die Ehe mit Kindern. Bestimmt auch deshalb, weil ich selbst dieses Glück mit meiner Frau und unseren Kindern erfahren habe und wir Köhler sind damit nicht allein. 3 von 4 Kindern leben bei ihren verheirateten Eltern, sagt uns die Statistik. Es komme mir darum niemand mit dem Gerede vom Auslaufmodell Ehe und die meisten Menschen in unserem Land wünschen sich immer noch die Vater-Mutter-Kind-Familie. Und dann sagt er weiter, die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche in unserem Land ist mit rund 130.000 jährlich anhaltend hoch. Zu hoch. Niemand weiß, wie viele Kinder allein deshalb am Leben gehindert werden, weil ihre Eltern sich von der Gesellschaft alleingelassen fühlen. Und damit dürfen wir uns nicht abfinden, so sagt er am Schluss. Also Herr Köhler spricht von 130.000 Abtreibungen in der Bundesrepublik Deutschland in einem Jahr. Das ist die offizielle Zahl. Die inoffizielle ist fast 3-mal so hoch. Es sind über 300.000 Babys. Das heißt, in der Bundesrepublik Deutschland kommt auf jede Geburt heute, oder auf jede zweite Geburt heute, eine Abtreibung. In Österreich ist es genau anders. Da kommt auf jede Lebendgeburt eine Abtreibung. Weltweit werden in einem Jahr 50 Millionen Babys abgetrieben. Ja, weltweit in einem Jahr. Das heißt, es sind etwa so viele, wie in 6 Jahren der Zweite Weltkrieg gefordert hat. Der Mutterleib ist damit zum gefährlichsten Platz in dieser Welt für ein Baby geworden. Der Mutterleib, der als ein Symbol für Geborgenheit und Wärme und Sicherheit gilt. Das müssen wir einfach sehen. Und wenn man dann so ein Baby abtreibt, dann nennt man das wissenschaftlich gesagt Schwangerschaftsunterbrechung. Ja, als ob man eine abgebrochene Schwangerschaft irgendwann einmal wieder fortsetzen könnte. So stellt man das einfach dar. Wie denn auch? Wie könnte man sie denn auch fortsetzen? Wenn die Babys zerstückelt werden, wenn sie abgesaugt werden, verätzt werden oder per Pille aus dem Mutterleib getrieben werden und dann in Mülleimer entsorgt werden. Ich nehme das Bild wieder weg. So sieht's aus. Ich staune eigentlich über den Hippokratischen Eid, den unsere Ärzte ableisten. Denn da steht eindeutig drin, dass sie schwören, keiner Frau ein abtreibendes Mittel zu geben. Und das sind Dinge, die mir einfach etwas deutlich macht über die Schizophrenie des Denkens, das wir heute haben. Ja, wir müssen das einfach sehen. Ja, wir leben in einem der reichsten Länder der Erde, in der Bundesrepublik Deutschland. Und die Babys, die abgetrieben werden bei uns, die meisten werden aus sozialer Indikation abgetrieben. Ja, landen dann irgendwo eben im Mülleimer. Beratungspflicht ist eine reine Alibi-Sache. Ja, und da könnte man jetzt einiges dazu sagen, ich möchte das nicht weiter tun. Ja, möchte nur eines sagen, es sind nicht immer die Frauen diejenigen, welche die da schuld daran sind, sondern viele, viele Male die Männer, die die Frauen dazu treiben, weil sie die Kinder nicht haben wollen. Das müssen wir einfach so sehen. Und deshalb hat Gott die Sexualität unter den Schutz der Ehe gestellt. Ja, damit nicht einfach irgendjemand irgendwo irgendwann ein Kind bekommt. Die jüngste deutsche Mutter, wie alt ist sie jetzt? 11 Jahre oder 12? Ich schreibe ja seit vielen Jahren in einem Kalender mit, heißt in 2, aber in einem habe ich dann etwas zu dem Thema Babyklappe geschrieben. Ich habe mir da einige Informationen eingeholt. Ich lese einfach mal aus diesem Kalenderzettel einiges heraus. Im Jahr 2000 wurden in Deutschland mindestens 40 Neugeborene ausgesetzt. 22 davon wurden tot aufgefunden. Daher wurde von der Organisation Sterni Park in Hamburg am 8. April 2000 die bundesweit erste Babyklappe eingerichtet. Ihr folgten 50 weitere in verschiedenen Städten. Allein in Berlin gibt es bisher 5. Man bietet ganzheitliche und bedingungslose Hilfe an, keine Frage nach Namen oder Versicherungskarte. Schwangere Frauen sollen eine reale und reelle Chance auf ein Leben mit dem Kind oder eine andere Zukunftsentscheidung haben. 60% dieser Mütter haben sich bisher nach einer Phase der Ruhe für das Kind entschieden. 20% für die Adoption und 20% sind dann tatsächlich anonym geblieben. Und wenn man dann einfach mal so schaut, was über die Babyklappe so geschrieben und geredet wird von den verschiedensten Leuten, dann merkt man, es gibt Pro und Contra. Und man mag darüber denken, wie man will. Wisst ihr, das Problem sitzt nämlich wesentlich tiefer. Viel tiefer, als wir denken. Ja, und wir müssen uns doch einmal fragen, warum sind denn solche Einrichtungen heute notwendig geworden? Warum denn? Weil wir eine durch und durch kinderfeindliche und kalte Gesellschaft geworden sind. Und weil die Maßstäbe Gottes für uns heute nicht mehr gelten. Da ist das Problem. Und ich habe damals die Frage darunter geschrieben, was könnten wir dazu beitragen, dass Wärme und Liebe in unserer Gesellschaft wieder Raum finden? Und habe noch einen Tipp dazu gegeben. Nämlich Gottes Wort wieder ernst nehmen und seine Maßstäbe an die erste Stelle in unserem Leben setzen, wäre ein erster Schritt. Und wir brauchen uns nicht zu wundern, wenn wir Gott aus unserem Denken ausgetrieben haben, ja, warum es dann in unserer Gesellschaft, in unserem Leben so zugeht. Ja. Wenn, wo, wenn nicht hier, das ist das Motto von Sterni Park. Und wie, wenn ohne Liebe. Was wird aus diesen Kindern? Wir müssen ein zweites sehen. Gott kennt jedes Kind von Anfang an. Ja, im 139. Psalm, wenn wir den lesen, dann merken wir, wie wichtig jeder Mensch für Gott ist. Gott persönlich macht sich Gedanken für den Menschen und um den Menschen, weil er ihn als sein Gegenüber geschaffen hat. Jeder Mensch ist ein Original und das zeigt uns doch schon ein großes Stück einfach von der Größe und der Kreativität dieses großen und wunderbaren und ewigen Gottes. Und Gott beruft schon im Mutterleib. Gott beruft schon im Mutterleib. Wenn wir die Bibel lesen, dann merken wir, bei zwei Männern vor allen Dingen wird es uns sehr deutlich gesagt, dass Gott sie schon vor ihrer Geburt berufen hat, etwas Besonderes für ihn zu sein. Da ist einmal Jeremia, und wenn Jeremias Mutter abgetrieben hätte, hätte sie Jeremia abgetrieben, diesen Propheten Gottes. Und Paulus, er schreibt das dann im Galaterbrief auch, dass er von Mutterleib aus berufen war. Kannst du nachlesen, Galater 1, Vers 15. Ja, wir können davon ausgehen, dass Gott unsere Kinder auch gebrauchen möchte für den Bau seines Reiches. Und daher ist es unsere Verantwortung, unsere Kinder so gut wie möglich auf ihre spätere Aufgabe vorzubereiten. Ja, sie sind Geschenke Gottes an uns Menschen. Und wenn wir jemandem ein Geschenk machen, in der Regel überlegen wir uns sehr genau, was wir dem Betreffenden schenken können. Ist doch ganz klar, wenn einer sagt, ich fahre gerne in die Berge, da kaufen wir denen keine Schwimmflossen, sondern vielleicht einen Wanderstock oder was weiß ich was. Wir wollen dem anderen doch eine Freude machen. Schaut, und Gott hat uns unsere Kinder geschenkt. Siehe, so übersetzt es Luther, Kinder sind eine Gabe des Herrn, ein Geschenk des Herrn, und Leibesfrucht ist auch ein Geschenk. Ja, und Gott hofft, dass unsere Kinder einen ganz wichtigen Platz in unserem Leben einnehmen, dass wir unsere Kinder achten, dass wir sie schätzen und lieben und dass wir uns an ihnen freuen. Und er gibt uns ein Beispiel selbst dafür, nicht? Durch den Herrn Jesus. Der Herr Jesus nahm sich nämlich Zeit für die Kinder. Wir haben das gerade vorhin aus Markus 10 gelesen bekommen. Ja, die Zeit, die der Herr Jesus auf dieser Erde zur Verfügung hatte, war eine begrenzte Zeit. Aber er nahm sich die Zeit für die Kinder. Er schenkte ihnen seine volle Aufmerksamkeit. Er schenkte ihnen seine Zuwendung. Er schenkte ihnen seine Liebe. Und ich habe mich da gefragt, wie viel Zeit und wie viel Zuwendung schenken wir denn heute unseren Kindern? Ich weiß es, was es heißt zu arbeiten. Ich habe 8 Jahre lang Akkord gearbeitet bei Daimler-Benz im Getriebebau. Ich weiß, was es heißt, abends nach Hause zu kommen, nach 9 oder 10 Stunden Arbeitszeit und beim Abendbrot einzuschlafen, weil man übermüdet ist. Bin jeden Morgen um 4:30 aus dem Haus gegangen. Jeden Morgen. Ich weiß, was das heißt. Dann aber auch sich noch Zeit nehmen für die Kinder. Wisst ihr, die Zuwendung den Kindern zu geben, ist auch ein Ausdruck unserer Wertschätzung und unserer Liebe. Und ich bin relativ früh zur Zeltmission gegangen. Ich bin seit 26 Jahren unterwegs. Das hieß, in den ersten Jahren 250 bis 270 Reisetage zu haben. Jetzt sind es etwa noch 200, 210 Tage, die ich nicht zu Hause bin, aber die Kinder sind erwachsen inzwischen. Der Jüngste war damals 2, 2,5, als ich das erste Mal wegging. Das war nicht immer einfach. Aber wenn ich dann zu Hause war, dann war ich zu Hause. Ja, meine Frau hat dann manches Mal gesagt, der Alte ist schlimmer wie die Kinder. Ja, wenn wir dann durch die Bude getobt sind und unter der Eckbank durch und dann Tisch und was weiß ich was, da hatten wir noch einen Hund mit dabei, also da ging es ganz schön rund. Ja, also da war schon eine ganz, ganz tolle Sache. Ja, aber die Kinder brauchten ihre Zeit. Naja, und dann wurde unsere Tochter etwas größer. Ja, sie bekam dann ihre weiblichen Formen. Ne, so mit 12, 13 fingen an, ihre Brüste zu wachsen und dann war ich total verunsichert. Ich wusste nicht mehr, wie kann ich das Kind anpacken. Ohne irgendwie den Geruch zu geraten, ich würde sie irgendwie begrapschen. Ja, das war das allerletzte, was ich machen wollte. Und irgendwann, ich habe dann mit den Jungs noch so rumgetobt wie früher und das Mädchen war immer außen vor. Und irgendwann hatte sie dann gesagt, Mama, ich glaube, der Papa mag mich gar nicht mehr. Boah. Ja, die Jungs haben wir dann irgendwann ins Bett gesteckt, eigentlich das Mädchen auch, aber die habe ich dann wieder geholt. Und dann war mir es wurscht, wo ich sie erwischt habe. Ja, wir haben rumgerangelt und uns gekitzelt und was weiß ich, Couch rauf und runter und wie in früheren Zeiten und damit war also der Kuchen gegessen, war die Sache erledigt und diese Frage, ob der Papa sie noch mag, war damit einfach geklärt. Das war einfach ein Stück Unsicherheit von meiner Seite. Ich habe ja auch kein Vaterbild. Ich wusste ja nie, wie benimmt sich ein Vater seiner Tochter gegenüber. Mein Vater ist weg, als ich 3 Jahre alt war. Meine Mutter ein paar Wochen später auf Nimmerwiedersehen verschwunden. Bin dann bei der Oma aufgewachsen. Aber Zuwendung ist ein Ausdruck unserer Wertschätzung unserer Kinder gegenüber. Kinder begreifen oft mehr, als wir meinen, oder meistens mehr, als wir erahnen. Ja, sie haben ein geistliches Auffassung und Erkenntnisvermögen, über das wir Erwachsenen immer wieder nur staunen können. Sie können geistliche Wahrheiten schon sehr, sehr früh zum Beispiel aufnehmen und dadurch geprägt werden. Ja, und wenn wir das mal sehen, als der Herr Jesus in Jerusalem einzog und die Leute ihn ihre Kleider ausgebreitet haben und mit Palmwedel gerufen haben, Hosianna, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn und so, und dann die Schriftgelehrten und die zu dem Herrn Jesus kamen, die damalige fromme Welt, gesagt, er gebietet ihnen Einheit, wie kannst du sowas zulassen? So nach dem Motto, dass er mit diesem Schweigen werden die Steine schreien. Ja, habt ihr nicht gelesen, aus dem Mund der Kinder, der Unmündigen und Säuglinge hat Gott Lob aufgerichtet? Habt ihr das nicht gelesen? Habt ihr das nicht kapiert? Nee. Die Kinder hatten Jesus als den Messias anerkannt. Hatten die Wahrheit über ihn erkannt. Und sie haben eine beneidenswerte Fähigkeit, sich Dinge zu merken. Ja? Und da ist die Vermittlung christlicher Werte und Inhalte von einer ganz entscheidenden Bedeutung. Denn Kinder, die christlich geprägt sind, sie werden niemand anders umbringen. Sie werden niemanden anderen schaden. Sie werden versuchen, ordentlich und sauber durch das Leben zu gehen, gehorsam zu sein. Ich habe oft zu meiner Frau gesagt, wenn unsere Kinder zu Hause mal wieder über die Stränge geschlagen haben, hielt sich immer in Grenzen. Wenn die nur sich woanders zu benehmen wissen, dann können sie zu Hause ruhig mal herumtoben oder auch mal freche Gosche haben. Naja, das habe ich allerdings dann auch irgendwann mal gewährt. Nee? Schaut, deswegen machen wir Kinderarbeit. Um den Kindern etwas von Jesus zu sagen. Und da ist der beste Boden, den wir haben. Ja, wenn man sich nur vorstellen kann. Sie haben es viel leichter, sich für Jesus zu entscheiden. Nicht, weil sie noch nicht so von der Welt geprägt sind, auch weil sie nicht so von der Welt geprägt sind. Ja, aber sie sind noch so unverdorben und sie haben so viele Enttäuschungen in ihrem Leben noch nicht erfahren wie Erwachsene, die dann oftmals sagen, Mensch, hör auf, ich will von nichts mehr irgendetwas wissen. Jesus möchte uns vergeben. Und er möchte uns da helfen, auch hier wieder auf einen vernünftigen Boden zu kommen. Ich möchte einfach mal ein Zeugnis hier uns weitergeben unter dieser Überschrift: Der Herr hat Großes an uns getan. Es geht um eine Frau, Gisela K. Sie ließ ihr drittes Kind abtreiben. Durch eine medizinische Indikation. Man hatte bei ihr in der Blutuntersuchung Antikörper entdeckt und meinte, die Gefahr, ein behindertes Kind zu bekommen, wäre zu groß. Und obwohl sie diese medizinische Indikation hatte, nicht die soziale, litt sie jahrelang unter den Folgen dieses Eingriffs. Ihre Ehe, sie war in Gefahr, in Brüche zu gehen. Ständig wurde sie von Depressionen geplagt. Der Heilungsprozess stellte sich erst dann ein, als sie selbst sich der Wahrheit stellte. Und sie sagte damals: Ich funktionierte nur noch. Die Gefühle für meinen Mann kamen fast gänzlich zum Erliegen. Ich hatte das totale Roboter-Feeling, das heißt also Absterben des emotionalen Lebens. Auch klagte ich meinen Mann bei jeder Gelegenheit an: Du bist schuld, dass ich so leide. Nach 15 Jahren, in denen ich mehr gelebt wurde als lebte, lähmte sie die Sehnsucht nach ihrem Kind völlig. Dann ging sie zu einem guten Seelsorger, der deutlich machte: Dein Kind ist bei Jesus. Und sie bekannte Jesus Christus ihre Schuld und wurde frei und glücklich. Wisst ihr, es gibt keine Schuld vor Gott, die nicht vergeben werden kann. Wir können mit allem zu ihm kommen, wenn es noch so schlimm ist. Dann hat sie aber erfahren, dass die damalige Diagnose der Ärzte falsch war. Das heißt also, das Blut und alles völlig in Ordnung war. Da kamen noch einmal Depressionen auf, aber sie tröstete sich dann mit dem Gedanken: Mein Kind ist bei Jesus. Er hat mir vergeben und ich werde einmal in der Ewigkeit mit meinem Kind für immer zusammen sein. Und sie schrieb ein Gedicht, dass ich uns nicht vorenthalten möchte. Sehnsucht heißt dieses Gedicht. Sehnsucht nach dir, mein Kind. Sehnsucht nach deinem Gesicht, deinem Lachen und Weinen. Sehnsucht nach deinen Händen, gefasst mit den meinen. Sehnsucht nach deinem Sprechen, deinem Fühlen und Denken. Sehnsucht, meine Liebe dir zu schenken. Sehnsucht, dir mit Rat und Tat beizustehen, Sehnsucht, deinen Lebensweg mitzugehen, Sehnsucht, dich an mein Herz zu drücken, Sehnsucht, dir Sterne vom Himmel zu pflücken, Sehnsucht, dich mit Freude zu beglücken, Sehnsucht, deinen Namen zu benennen, Sehnsucht, mein Kind, mich Mutti zu nennen. Sehnsucht, dich in die Arme zu schließen. Sehnsucht, das Träumen dann zu genießen. Doch die Freude lebt in mir, mein Kind. Bei Jesus wir vereint dann sind. Mein nie geborenes, geliebtes Kind. Wisst ihr, diese Dinge werden uns nicht gesagt. Was Frauen durchmachen, ihr Leben lang durchmachen, wenn sie ein Kind abgetrieben haben. Wenn sie die Vergebung in Jesus nicht finden, gehen diese Frauen kaputt, innerlich kaputt. Schaut, Kinder sind wichtig, sehr wichtig. Und die Frage, stimmt das überhaupt, nicht? Ich denke schon. Auch wenn nicht alle bei uns derselben Meinung sind. Aber denk mal drüber nach. Du warst auch mal ein Kind. Du warst auch mal eines. Ist keiner von uns Erwachsenen auf die Welt gekommen. Ja? Ich weiß nicht, was du denkst, aber ich war als Kind wichtig. Jedenfalls für meine Oma. Meine Oma, die hätte uns um nichts in der Welt hergegeben. Ja, die hatte nichts, hatte eine kleine Sozialhilfe. Ihr Mann war früh gestorben. Nicht? Im Oktober 52. Mein Vater ist dann im Mai 53 nach Kanada ausgewandert. Meine Mutter hat meine Schwester und mich dann einfach in der Wohnung sitzen lassen, im Juni des gleichen Jahres, und war dann für immer verschwunden. Ich war wichtig. für meine Freunde, für meine Verwandten. Kinder sind wichtig. Das kann ich euch sagen. Mir sind meine Kinder so wichtig. Und meine Enkelkinder. Ich bin mit Begeisterung Opa. Ja, also es ist sowas Herrliches, Opa zu sein. Ich kann es euch sagen, ist am liebsten wäre ich als Opa auf die Welt gekommen. Ne? Das ist so eine Sache. Ne? Aber was tun wir für unsere Kinder? Ne? Was machen wir? Wir arbeiten, damit sie zu essen haben. Wir stehen auf, machen sie fertig für die Schule. Ne? Wir, wenn sie, wie sie noch Baby waren, den Po abwischen, Windeln wechseln. Ne? Wenn sie älter werden, dann haben wir andere Dinge. Hilft man ihnen vielleicht mal finanziell unter die Arme oder sonst irgendetwas. Kinder sind so wichtig. So wichtig. Ja, aber Kinder brauchen auch so sehr unsere Hilfe. So sehr unsere Hilfe und unsere Erziehung. Und schaut, da haben wir unsere große Aufgabe und Chance. Denn Erziehung ist eine von Gott vorgegebene Aufgabe. Durch den Willen und durch den Schöpferakt Gottes ist ja der Mensch in der Lage, durch die körperliche Vereinigung neues Leben zu schaffen. Neues Leben zu zeugen, hervorzubringen. Na, was machen wir dann eben mit unserer Nachkommenschaft? Nee? Normalerweise leben unsere Kinder ja für einen langen Zeitraum auch in unseren Familien. Und in dieser Zeit lernen sie normalerweise alles oder so ziemlich alles, was sie für das Leben brauchen. Ja? Es ist eine relativ lange Zeit, aber dennoch kurze Zeit. Wenn ich das überlege, nee, unsere Michelle, die also bei uns im Dorf wohnt, ist jetzt 7 Jahre alt. Meine Zeit, da werde ich drüber nachdenken, 11 Jahren vielleicht. Nee? Was könnte dann, ist sie volljährig und wie sieht es dann aus? Weiß man alles gar nicht. Es geht so schnell. Es geht so schnell. Die Bibel sagt, unser Leben ist so kurz, als flögen wir davon. Als flögen wir davon. Und deshalb sollten wir die Zeit auskaufen, die wir haben. Wir sollten sie nutzen. Ja, mit unseren Kindern. Und an unseren Kindern. Und die Kinder zu selbstständigen Menschen heranzuerziehen, weil sie die Grundlage auch sind für die nächste Generation. Und die Bibel macht es uns sehr, sehr deutlich, dass jede Familie oder Vaterschaft in dem Himmel und auf Erden benannt ist von Gott. Sie ist von Gott benannt. Und daher unterliegt ihre Entstehung, ihr Fortbestand und ihre Erhaltung von Generation zu Generation auch dem heiligen Willen Gottes. Aber auch seiner gütigen Fürsorge. Und deshalb sollten wir niemals Gott aus dem Auge lassen. Unser Problem heute ist es, dass wir Gott beiseite geschoben haben. Dass Gott für uns nur sein Notstopfen geworden ist, den man dann irgendwo hervorkramt, wenn er gebraucht wird. Und ansonsten haben wir mit ihm nichts mehr am Hut. Aber ich meine, gerade wenn es um unsere Kinder geht, sollte über allem Gott sein. Wisst ihr, der Ablauf unseres Lebens bewegt sich ja in gewissermaßen festen, von Gott vorgegebenen Bahnen. Nicht? Das fängt an mit der Geburt, man wächst auf, ja, man lebt und man stirbt. So ist es normalerweise so, nicht? Das können wir nicht in irgendeiner Weise beeinflussen, aber wir können etwas daraus machen. Wir können etwas für uns daraus machen und wir können für unsere Kinder etwas daraus machen, weil Gott uns geschaffen hat als sein Gegenüber. Als sein Gegenüber. Da hat er den Menschen geschaffen. Ja? Im Bilde Gottes schuf er ihn. So lesen wir das. Als sein Ebenbild. Aber der Mensch damals, Adam und Eva, sie sind in Sünde gefallen. Sie haben sich von Gott losgelöst. Sie haben sich losgelöst von der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Und da haben wir die ganzen Probleme her, die wir heute in unserer Welt haben. Mit der Sünde kam Krankheit und Leid auf diese Erde, kam der Tod auf diese Erde, kam alle Schuld, kam aller Hass, kam aller Streit, kam das Ganze durcheinander. Das kam mit der Sünde. Die Sünde hat Folgen. Schaut, und deswegen hat Gott seinen Sohn gegeben. Deswegen ist Jesus Christus, der Sohn Gottes, vom Himmel gekommen, um uns Menschen, die wir ja von Gott losgelöst sind, wieder in die Gemeinschaft zu ihm zurückzubringen. Denn er möchte uns ja erretten. Gott will ja nicht, dass der Mensch verloren geht, sondern er möchte, dass der Mensch von seinem verkehrten Weg umkehre und lebe. Das will Gott. Das hat er in seinem Herzen schon vor Grundlegung der Welt festgelegt.
Da gibt es Leute, die sagen, ja Mensch, warum hat Gott denn überhaupt den Menschen geschaffen, wenn er schon vor Grundlegung der Welt wusste, was es ihn kosten würde? Weil Gott ein Gegenüber haben wollte, das ihn liebt um seinetwegen. Und das er lieben kann. Und deswegen hat Gott uns in seiner Ebenbildlichkeit gemacht. Wie gestalten wir unser Leben? Mit Gott oder ohne ihn? Doch, wir haben schon so unsere Eckpfeiler, nicht? Das ist die Taufe, dann kommt die Konfirmation, dann kommt die Heirat in der Kirche, nicht? Ja, und dann kommt wieder die Kindstaufe, nicht? Dann irgendwann geht es dann so weiter, bis dann irgendwann mal so eine Sterbeurkunde bestätigt, wir sind nicht mehr da. Ja? Ich habe so die Befürchtung, wir leben in einer Zeit, wo man alle so Scheine braucht. Nicht? Man bekommt einen Taufschein, bekommt einen Konfirmandenschein, man bekommt dann eben den Trauschein, den kirchlichen, und dann irgendwann auch den kirchlichen Beerdigungsschein. Nicht? Das ist genau das, was einen Scheinchristen ausmacht. Nicht? Man hat alles, so alle Scheine beieinander, aber keine persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Man ist mit Gott nicht in Ordnung. Und geht trotz dieser Scheine verloren. Diese Scheine, die uns scheinbar Sicherheit geben. Nein, was machen wir mit der Chance, die Gott uns gibt, mit unserer Nachkommenschaft? Erziehen wir sie zum Herrn hin? Helfen wir den Kindern, Jesus Christus zu finden? Ja, da ist natürlich schon diese Frage, ob Erziehung auch eine Chance ist. Ich habe ja einiges gelesen über Kinder und Kindererziehung. Ich habe mir auch einiges selber ausprobiert. Aber ich möchte mal so ein paar Sätze wenigstens uns sagen, die ich also gefunden habe. Ja, Mark Twain, dieser amerikanische berühmte Schriftsteller, er sagte einmal, Erziehung ist organisierte Verteidigung gegen die Jugend. Ja, was sagt die Bibel? Epheser 6, ihr Eltern, behandelt eure Kinder nicht so, dass sie widerspenstig werden. Erzieht sie mit Wort und Tat nach den Maßstäben, die der Herr gesetzt hat. Das ist das Beste für unsere Kinder. Nun, der österreichische Kabarettist und Sportreporter Werner Schneider, er sagt einmal, ein Kind zu erziehen ist leicht. Schwer ist nur, das Ergebnis zu lieben. Ja, hat er recht. Ja. Johannes schreibt in seinem dritten Brief, im vierten Vers, nichts macht mich glücklicher als zu hören, dass meine Kinder der Wahrheit gemäß leben. Ja, und jemand sagte, Eltern verzeihen ihren Kindern die Fehler am schwersten, die sie ihnen selbst anerzogen haben. Nee, man möchte das ja nicht. Ja, da könnte man Fortsetzung machen. Aber was sagt uns die Bibel noch? In Sprüche 17 sagt sie, Kindeskinder sind die Krone der Alten und der Schmuck, oh, da bin ich schon so weit. Ja, dann habe ich die Folie ausgeblendet. Und der Schmuck sind ihre Väter. Ja, oder wie heißt es in einer anderen Übersetzung, alte Leute sind stolz auf ihre Enkel und Kinder stolz auf ihre Eltern. Können deine Kinder auf dich stolz sein? Vorhin ist da draußen ein Junge gewesen. Irgendjemand hat ihn gefragt, na, sind deine Eltern zufrieden mit dir? Ich glaube schon. Ja. Naja, schauen wir mal. Ich habe ihn gefragt, ob er auch mit seinen Eltern zufrieden ist. Nee. Erziehung ist auch so eine Sache. Nee? Wie hat John Wilmot mal gesagt, bevor ich verheiratet war, hatte ich 6 Theorien über Kindererziehung. Jetzt habe ich 6 Kinder, aber keine einzige Theorie mehr. Nee. Naja, wie dankbar bin ich, dass wir einen Maßstab haben in der Bibel, dass Gott uns da helfen will. Und kleine Geschichte, wir haben es ja eigentlich schon gehört, es war ein langer Tag. Sie waren einige Stunden zu Fuß unterwegs, die Hitze des Tages war wahrscheinlich groß, danach waren Stunden Diskussionen mit irgendwelchen dickköpfigen religiösen Lehrern, sie zu belehren, sie zu korrigieren, das ist gar nicht so einfach, nicht? Und man hat immer wieder versucht, ihm eine Falle zu stellen und ständig war er eingespannt, ja. Und das strengt schon ein Stück weit an. Nun, es ist der Herr Jesus, von dem ich hier rede. Und jetzt bringen da Eltern ihre Kinder zu Jesus, damit er sie segnet. Und die Jünger, die haben wahrscheinlich gedacht, das ist zu viel. Merken die Eltern nicht, dass der Herr jetzt fertig ist, dass er jetzt Ruhe braucht? Ja, er muss sich jetzt mal ein bisschen erholen. Der hat so viele Diskussionen da gehabt mit diesen Schriftgelehrten und mit diesen frommen Leuten da und so weiter. Theologische Diskussionen. Das ist sowieso das Furchtbarste, was es gibt. Ja, und so. Die Jünger waren wohl der Meinung, dem Herrn Jesus einen Gefallen zu tun und haben die Eltern hart angesprochen. Geh mal nach Hause. Der Herr braucht jetzt Ruhe. Habt doch Verständnis. Oder was weiß ich, was da gesagt wurde. Ja, man wollte, die Jünger, sie wollten den Eltern verbieten, ihre Kinder zu Jesus zu bringen. Aber der Herr Jesus hat schnell gemerkt, dass da etwas passiert war. Ne? Und er hat sich nicht bei seinen Jüngern bedankt. Er hat gesagt, danke, dass ihr so rücksichtsvoll seid, dass ihr mir den Rücken frei haltet, dass ihr dafür sorgt, dass ich jetzt einen Mittagsschlaf halten kann oder sonst irgendetwas, dass diese Störgeister jetzt endlich weg sind. Haltet mir bloß die Kinder vom Leib oder so. Oh nein. Der Herr Jesus, er wird fast zornig auf seine Jünger und er sagt ihnen, lasst die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht, zu mir zu kommen. Warum? Denn ihre ist das Reich der Himmel. Und was hat Jesus dann gemacht? Er hat die Kinder umarmt, er hat sie geherzt und er hat sie gesegnet. Und da merken wir, Jesus sind die Kinder wichtig. Und ich hoffe, sie sind für uns genauso wichtig. Und deshalb sollten wir Zeit nehmen, unseren Kindern zu zeigen, dass sie wichtig sind. Ich habe die Frage gestellt, ist Erziehung eine Chance? Jawohl, sie ist eine Chance. Ja, Erziehung ist eine Chance. Wir können natürlich die Entwicklung unserer Kinder den Kräften der Natur oder der Umwelt überlassen. Die Folgen sehen wir ja. So tun sie ja viele. Und die Rütti-Schule in Berlin ist nur ein Beispiel, was uns die Folgen aufzeigt, die das bringt, wenn keine Maßstäbe mehr da sind. Und wenn der Mensch das Maß aller Dinge ist, werden natürlich auch die Ziele und die Normen der Erziehung entsprechend beeinflusst. Und dann sagt man uns, der Mensch ist gut, in seinem tiefsten Innern, hat einen guten Kern und er muss sich irgendwie entfalten, ne? Und man sagt eben, wenn ein Baby geboren wird, ist von Natur aus gut und muss sich daher nach eigenem Wollen und Willen entwickeln können. Nach eigenem Wollen und Willen entwickeln können. Die Erziehung müsse nur noch korrigierend eingreifen, zum Beispiel wenn Verhaltensweisen entstehen, die von der Gesellschaft nicht ertragen werden können. Ja, das sind für mich Aussagen, die sind fast satanisch. Ja, wisst ihr, auch in unseren Kindern, und das ist mir so deutlich geworden, als mein zweites Enkelkind geboren wurde. Meine Tochter lag in der Uniklinik in Marburg, meine Frau und ich haben sie dann besucht, und da hatte ich dieses kleine Mädchen, die kleine Katharina, mit ihren, noch nicht mal 6 Pfund, in meiner Hand, so 1,5 Stunden hatte ich sie auf meinem Arm, und mir liefen die Tränen einfach über die Wangen, weil ich so gerührt war von diesem kleinen, so unschuldigen und zarten Wesen. Und da ist mir ein Gedanke durch den Kopf geschossen, der mich seither nie mehr losgelassen hat. In diesem kleinen, zarten Baby, dem alles dran war, vollkommen gesund ist, war und ist schon der Keim der Sünde und des Todes. Schon mittendrin. Braucht nicht anerzogen werden, das ist drin. Das müssen wir sehen. Aber heute überlässt man die Erziehung der Kinder mehr der Gesellschaft. Dem Kindergarten, der Schule, der Sonntagsschule. Ja, bei den christlichen Eltern ist es oft so. Ich habe da mal bei einer Frauenstunde mal den Müttern aufgerechnet, wie viel Zeit die Kinder in der Sonntagsschule verbringen. Ne? Ich war in einer Sinti-Gruppe und die haben gesagt, ja, die Kinder gehen auch in die Sonntagsschule. Als ich ihnen sagte, sie sollten den Kindern die Bibel vorlesen und so weiter. Ne? Da habe ich gesagt, naja gut, wie viele Stunden haben die denn in der Woche? Ja, eine. Wie viele Wochen haben wir im Jahr? 52. Jetzt rechnet man die Ferienzeit ab, die Zeit, wo du unterwegs bist oder wo Krankheit da ist, sind vielleicht noch 40 Wochen. 40 Stunden. Wie viele Tage sind das? Noch nicht einmal 2. Merkst du was? Das kann nicht sein. Wir vertun hier die Chance, aus unseren Kindern etwas zu machen. Erziehung ist nämlich Sache der Familien von Mutter und von Vater. Ich möchte eine Hausaufgabe mitgeben. Ja? Ich lese nur einen Vers aus diesem Psalm. Ja? Was wir gehört und erfahren und unsere Väter uns erzählt haben. Lest mal, was weiter da steht im 78. Psalm. Was Gott da zu sagen hat. Von wem die Kinder unterwiesen werden sollen. Ja? Und laut Statistik, ist eine traurige Angelegenheit, aber es ist so. Laut Statistik redet ein Durchschnittsehepaar heute am Tag noch 7 Minuten miteinander. Ich habe heute mit meiner Frau schon 15 gesprochen am Telefon. Tja. Laut Statistik sprechen die Väter mit ihren Kindern 12 Minuten am Tag. 12 Minuten am Tag. Merken wir was. Schaut, wir sollten dahin gehen, endlich wieder die Maßstäbe Gottes zu berücksichtigen. Ja? Einfach einmal erkennen, wir haben an vielen Stellen versagt. Ja? Wir haben eine Aufgabe in der Erziehung und die Bibel macht es uns deutlich. Erziehe den Knaben seinen Weg gemäß und er wird nicht davon weichen, auch wenn er alt wird. Oder Luther übersetzt, wie man einen Knaben erzieht, lässt er nicht davon, wenn er alt wird. Erziehung ist auch ein Stück Gewöhnung. Natürlich, an gute Dinge gewöhnen. Nee? Nur wo beginnt diese Erziehung? Zunächst mal natürlich bei der Frage nach Gehorsam und Ungehorsam. Und das Spannungsfeld in der Familie beginnt ja genau da. Und in welchem Spannungsfeld bewegen wir uns? Welche Maßstäbe haben wir? Was geben wir den Kindern weiter? Wie leben wir? Ja, das müssen wir uns doch einmal fragen. Wie erziehen wir unsere Kinder? Und ich möchte das auch sehr, sehr deutlich sagen. Erziehung fordert unsere ganze Persönlichkeit und Hingabe an das Kind. Das kann man nicht zwischen Tür und Angel tun, wenn der Papa dann am Abend nach Hause kommt, den erhobenen Zeigefinger hebt und dann sich vor den Fernsehapparat setzt und der Rest interessiert ihn nicht mehr. Da bleibt uns wenig Raum für das Ich. Das müssen wir sehen. Für die eigene Selbstverwirklichung oder Bequemlichkeit. Erziehung darf nie lästige Pflicht sein, ja? Sie ist harte Arbeit. Aber Erziehung geschieht überwiegend durch Vorbild. Und sie erfordert Nervenkraft, Erfolg mit Geduld. Man soll bestimmt sein von Liebe. Aber Erziehung braucht auch Autorität. Das brauchen wir auch in Konsequenz. Aber da brauchen wir in erster Linie selbst eine konsequente Haltung in unserer Abhängigkeit von dem ewigen Gott. Wenn wir mit Gott nicht in Ordnung sind, wie wollen wir unseren Kindern helfen, Gott zu finden? Wie wollen wir das schaffen? Erziehung braucht Gebet. Unsere Kinder brauchen Gebet. Und deshalb möchte ich es auch mal so sagen, Erziehung ist Kniearbeit. Ja? Ja, das eine ist eben auf den Knien zu liegen im Gebet, für die Kinder einzutreten, sie immer und immer wieder vor den Thron Gottes zu nennen und den Herrn für sie anzuflehen. Ein zweites, was mit den Knien zu tun hat, ist, dass wir die Kinder dann auch mal eben uns auf die Knie setzen, auf den Schoß nehmen. Ich freue mich immer, jetzt unsere Michelle, die ist jetzt so, ich brauche immer jemanden zu knuppeln, ne, und sie ist so ein bisschen introvertiert, aber jetzt kommt die. Und wenn der Opa da ist, dann ist der Opa da. Und dann, ach, das genieße ich. Das ist Gemeinschaft. Ja? Und ich frage mich, wie viel Gemeinschaft haben wir denn noch mit unseren Kindern? Erziehung ist Kniearbeit, das heißt aber auch mal übers Knie legen. Ja? Wenn es notwendig ist. Ich weiß, dass es heute verpönt ist. Ich spreche hier nicht vom Zorn, von Misshandlung von Kindern, sondern mal einen Klaps hinten drauf zu geben. Das ist immer eine gute Sache gewesen. Jedenfalls bei meinen Kindern, die sind alle anständige Leute geworden und keiner trägt mir es nach. Ja. Erziehung. Wohin denn? Natürlich zum Glauben. Wisst ihr, christliche Erziehung sollte nicht an irgendwelche Maßstäbe binden, sondern soll binden an den Herrn Jesus, an diese Person. Aber wenn ich Jesus nicht kenne, wie will ich meine Kinder dahin erziehen? Wenn ich selbst mit Gott nicht in Ordnung bin, wie will ich den anderen dann etwas weitergeben? Ich darf meinen Kindern doch vorleben, wie mein Vertrauen ist zu dem lebendigen Gott. Ja? Und wie sollen meine Kinder das Heil in Jesus finden, wenn ich selbst mit ihm nicht in Ordnung bin? Wie denn? Erziehung ist aber auch zur Gemeinschaft und man sagt ja so ein Stück weit, Gemeinnutz gilt vor Eigennutz. Ja, die Bibel sagt uns, jene Väter haben uns erzogen nach ihrem Gutdünken, aber zu unserem Besten.
damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Ja? Nach ihrem Gutdünken. Wenn wir die Bibel lesen und wenn wir ein Anliegen haben, den Kindern das Wertvollste zu geben, was es in dieser Welt gibt, sie dahin zu erziehen, nach Gott zu fragen, dann werden wir unseren Kindern helfen, in einer wahrhaftigen Freiheit zu leben. Dann werden wir unseren Kindern helfen, wirklich das Leben zu finden in Christus. Schaut, Gott schenkt uns die Freiheit in dem Herrn Jesus. Und wir dürfen unseren Kindern helfen, Jesus kennenzulernen. Wenn du sagst, aber ich kenne ihn selbst nicht, ich bin noch selbst noch kein Kind Gottes, dann bring dein Leben mit Gott in Ordnung. Dann fang an, nach Jesus zu fragen. Dann komm zu ihm und bitte ihn, Herr Jesus, komm in mein Herz und hilf mir. Vergib mir meine Sünde und mach du mein Leben neu. Dinge, die uns zu schaffen machen, will der Herr uns vergeben. Er will unsere Schuld, unsere Sünde hinwegnehmen. So wie bei dieser Frau, von der ich vorhin das Gedicht gelesen habe. Er hat ihr völlig vergeben und sie weiß darum. Und so will er dir auch helfen. Gott vergibt dir, wenn du ihn darum bittest. Wenn du Jesus dein Leben anvertraust. Ja, und dann wird er dir auch helfen. In deiner Familie, in deiner Umgebung. Und er wird dir helfen, ein gutes Vorbild zu sein, auch für deine Kinder. Damit wird der Herr dir helfen. Und er wird es tun.